liebe Gemeinde.
Ich begrüße euch ganz herzlich. Schön, dass ihr da seid.
Ja.
Ich finde es cool, sich auf die Gemeinde zu freuen. Ich habe gestern war ich bei einem Jugendkreis eingeladen, habe dort Jugendstunde gehalten. Und die haben einen Plan gemacht, wann sie wieder in einen Gottesdienst gehen. Damit sie mal komplett als Jugendgruppe mal erscheinen. Und das haben sie sich schon das ganze Jahr vorgenommen, haben es bis jetzt noch nicht gebacken gekriegt. Und da dachte ich, Mensch, man versucht was Gutes zu tun, aber bis das dann sich umsetzt, das ist manchmal echt ein Zerwanst. Und dachte, es ist krass mit der Freiheit, mit Jesus, dass es dann irgendwann, dass man irgendwie sich wie gezogen fühlt, dass man dann Hunger kriegt und Durst kriegt, da die Gemeinschaft zu suchen. Ja, ich fange einfach mal an. Herr Jesus, hab vielen Dank, dass wir heute die Möglichkeit haben, zusammenzukommen. Herr, hab Dank für jeden, der da ist, Herr. Herr, du wusstest, wer heute hier rumsitzt und dafür danke ich dir, Herr. Und ich danke dir, dass du auch für jeden was hast. Herr, ich lege dir die Zeit jetzt einfach hin, Herr, und bitte dich, dass wir unser Herzen, unseren Verstand freikriegen, Herr, dass du, Heiliger Geist, alles aufmachst, Herr. Du hast gesagt, dass du das Geheimnis vom Herrn lüftest, dass du uns erklärst, Herr, wer der Herr ist. Und dafür preise ich dich einfach und danke dir, dass das heute Abend auch passieren wird. Ja, ich bitte dich ganz sehr für die Kinder, Herr, dass die gesegnet werden jetzt, Herr, und dass wir lernen, was Kindsein bedeutet, Herr, auch von den Kindern, die hier sind, Herr. Ich danke dir dafür, Herr, dass du unser guter Vater bist. Herr, danke, dass du unsere Bedürfnisse stillst, Herr. Danke, dass du weißt, was wir reden, noch bevor wir es aussprechen. Und dass du auch weißt, was du zu antworten hast, Herr. Dass du alles kennst, Herr. Dass du uns besser kennst als wir selber, Herr. Und das ist einfach nur spitze. Ich danke dir dafür, Herr. Und bin gespannt, was da jetzt so kommen wird. Amen. Im frühen Andachtsbuch habe ich gelesen, der Herr liebt unsere Schwachheiten, weil er es liebt, sich um unsere Schwachheiten zu kümmern. Und deswegen liebt er es, wenn wir schwach sind. Und da dachte ich, das ist echt cool. Und dann stand dort, schau nicht neidisch auf die Leute, die fit und stark durchs Leben gehen. Denen habe ich es geschenkt und die habe ich gestärkt. Da habe ich natürlich gedacht, da kommt jetzt sowas, ja, die werden schon sehen und so. Aber der Herr tut uns Gutes und wenn wir stark sind, dann schenkt er uns das. Und wenn wir schwach sind, dann will er einfach da sein, um uns da zu versorgen. Das ist einfach super. Ich habe diese Woche ein bisschen Bibel gelesen und bin da auf einem Kapitel im 2. Korintherbrief gekommen. Und zwar das 3. Kapitel. Und es hat mich ein bisschen bewegt und da dachte ich, will ich euch einfach mal meine Gedanken dazu mal mitteilen. Und ich werde das ganze Teil jetzt mal lesen. Ich lese es hier in der Hoffnung für alle. Das ganze Kapitel lese ich mal vor, dass wir mal den Zusammenhang haben und dann, was ich auf dem Herzen habe zu den verschiedenen Verse, will ich dann einfach mal weitergeben. Und zwar geht's los. Wollen wir damit etwa schon wieder für uns selbst werben? Sollen wir euch etwa, wie es gewisse Leute tun, Empfehlungsschreiben vorzeigen oder uns solche von euch geben lassen? Ihr selbst seid doch der beste Empfehlungsbrief für uns. Es ist in unser Herz geschrieben und kann von allen gelesen werden. Jeder weiß, dass ihr selbst ein Brief Christi seid, den wir in seinem Auftrag geschrieben haben. Nicht mit Tinte, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes. Nicht auf steinerne Gesetzestafeln wie bei Mose, sondern in menschliche Herzen. Das wagen wir nur deshalb zu sagen, weil wir Gott vertrauen, der uns durch Christus beauftragt hat. Wir bilden uns nicht ein, aus eigener Kraft irgendetwas tun zu können. Nein, Gott hat uns Kraft gegeben. Nur durch ihn können wir die rettende Botschaft verkünden. Den neuen Bund, den Gott mit uns Menschen geschlossen hat. Wir verkünden nicht länger die Herrschaft des geschriebenen Gesetzes, sondern das neue Leben durch Gottes Geist. Denn der Buchstabe tötet, Gottes Geist aber schenkt Leben. Schon das Gesetz, das in Stein gehauen war und den Tod brachte, ließ etwas von Gottes Herrlichkeit erkennen. Nachdem Gott Mose das Gesetz gegeben hatte, lag da nicht ein Glanz auf Moses Gesicht, so stark, dass die Israeliten es nicht ertragen konnten? Doch wie schnell war dieser Glanz erloschen? Wie viel herrlicher muss es dann sein, die rettende Botschaft von Christus zu verkünden? Denn sie führt die Menschen durch Gottes Geist zum Leben. Wenn schon der Auftrag, der schließlich alle zum Tod verurteilte, so sichtbar Gottes Herrlichkeit ausstrahlte, wie viel herrlicher ist dann der Auftrag, durch den die Menschen von ihrer Schuld vor Gott freigesprochen werden? Die Herrlichkeit des Gesetzes verblasst vor der Herrlichkeit der Botschaft von Jesus Christus. Wenn schon das Gesetz, das doch nur für eine bestimmte Zeit galt, Gottes Herrlichkeit erstrahlen ließ, um wie viel mehr wird sich Gottes Herrlichkeit durch die Botschaft von Jesus Christus offenbaren, die ewig gilt. Weil wir diese Hoffnung haben, können wir die rettende Botschaft voller Zuversicht verkünden. Und wir brauchen auch nicht unser Gesicht mit einem Tuch zu verhüllen, wie es Mose getan hat, damit die Israeliten nicht sahen, wie der Glanz Gottes auf seinem Gesicht wieder erlosch. Aber nicht nur das, sie sind verschlossen für Gottes Botschaft. Bis zum heutigen Tag ist das Alte Testament für sie wie mit einem Tuch verhüllt. Sie lesen es zwar, aber seinen Sinn verstehen sie nicht. Dieses Tuch wird erst dann weggenommen, wenn sie an Christus glauben. Bis heute liegt es auf ihren Herzen, wenn aus den Büchern des Mose vorgelesen wird. Aber wie es bei Mose war, so ist es auch bei ihnen. Wenn sich Israel dem Herrn zuwendet, wird das Tuch weggenommen. Mit dem Herrn ist Gottes Geist gemeint, und wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Wir alle aber stehen mit unverhülltem Gesicht vor Gott und spiegeln seine Herrlichkeit wider. Der Herr verändert uns durch seinen Geist, damit wir ihm immer ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Es ist krass. Das erste Krasse ist, wir sind nicht Volk Israel. Ne? Das sind wir einfach nicht. Und selbst wenn wir sagen wollten, wir wollen zum Herrn, wir können uns nie darauf berufen, dass wir Volk Israel sind, für das Gott eigentlich gekommen ist. Und trotzdem haben wir die Decke nicht über uns drüber. Wir haben von Jesus die Decke weggenommen gekriegt und dürfen sehen, was Gott für uns vorbereitet hat. Und das ist das erste krasse Ding. Na? Ich meine, jeder Israelit, der sich nach Jesus ausstreckt, wird Jesus begegnen, ohne Frage. Aber ich finde schon mal krass, hier ist in dem Buch nur davon geschrieben, von dem Volk Israel. Und das gilt ja für uns ist ja das Wort Ater in der Bibel und wir sind Heiden. Ja, so beschreibt es ja die Bibel. Und das finde ich krass, dass wir dazugehören dürfen. Das nächste, was ich krass finde, ich weiß jetzt nicht den Zusammenhang, wie es mit dem Empfehlungsschreiben so war. Ich kenne das aus meiner Vergangenheit noch. Ich habe mal damals im Jugendkreis eine Freundin gehabt, die wollte zur Jugend mit einer Mission. Und da musste die ein Referenzschreiben abgeben. Das heißt, die musste, jemand aus ihrer Gemeinde musste ein, zwei Sätze über sie schreiben, damit diejenigen dann dort entscheiden konnten. Oder das haben die einfach gebraucht, um zu sagen, du kannst hier bei uns eine Zeit verbringen oder nicht. Ich selbst, wo ich vor 3 Jahren mal eine Fristzeit mitgemacht habe und dort als Mitarbeiter war, musste ich ein Referenzschreiben abgeben. Ich weiß gar nicht, wer das damals geschrieben hat, der Frank. Dumm ist die Sache nicht, ne? Weil man weiß ja nicht, wen man sich da ins Haus holt. Ne? Aber es ist halt, ich habe das auch so verstanden, dass dann Leute kommen und sagen, guckt, ich habe in dieser und jener Bibelschule gelernt. Ich habe unter diesen und jenigen Prediger gearbeitet. Ne? Und wenn ich dann wohin komme, dann zeige ich meine Referenz, dass ich dort und dort war. Und dann können die Leute mich schon mal einkategorisieren. Ja, du bist der charismatische Christ und du hast hier mit den Heilungsevangelisten zusammengearbeitet. Ja, das passt schon mal in unsere Richtung. Ja, und dann können manche Leute losreisen und geben das ab. Und dann sind gewisse Fragen dann einfach nicht da und dann geht's los. Ja, und die werben halt für sich selber, dass sie an irgendeiner Stelle irgendeinen Platz bekommen. Und das hat halt Paulus nicht gemacht. Sondern er hat gesagt, so würde ich es rausnehmen, wenn er zu jemandem Dritten spricht, guckt er doch die Gemeinde in Korinth an, das ist mein Empfehlungsschreiben. Ich war dort eine Zeit lang, die haben mich kennengelernt, ich war über eine längere Zeit dort, die haben an meine Macken kennengelernt, die haben das Leben mit mir geteilt und wenn du in die Gemeinde gehst, dann kannst du ein Bild machen, wer ich bin. Und das ist mein Empfehlungsschreiben. Genau. Weiter steht hier im Vers 2, jeder weiß, dass ihr selbst ein Brief Christi seid, den wir in seinem Auftrag geschrieben haben. Nicht mit Tinte, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes. Nicht auf steinerne Gesetzestafeln wie bei Mose, sondern in menschliche Herzen. In anderen Übersetzungen im Schlachter steht Vers 3. Sondern auf fleischerne Tafeln des Herzens. Und da dachte ich, das ist krass. Das Gesetz Gottes ist nicht jetzt nur in unserem Geist, das ist nicht nur sowas für, sag ich mal, Philosophen, Gottes Wort, dass ich meinen Geist bilde, meinen Verstand reifen lasse und dass da Gott drauf zugreift und dann komme ich auf eine höhere Ebene, auf eine andere Dimension und dann verändert sich mein Geist. Sondern hier steht, dass das auf unser Herz geschrieben ist, auf unser fleischernes Herz. Und da dachte ich, in der Bibel ist oft der Spruch so von Fleisch und Geist, also wenn der Geist ist willig, das Fleisch ist schwach, steht im Römerbrief. Und das habe ich damit verbunden, dass es in mir drinne neigeschrieben ist, Gott. Das heißt, mein Wesen, mein ganzes Wesen ist geprägt von dem, was Gott bei mir draufschreibt. Und das heißt, das ist in mein Herz reingeschrieben. Das gehört dazu, das ist mein Teil geworden. Und das kann man nicht einfach jemand wegnehmen. Nicht wie eine Lehre, die dann einfach neu kommen kann und irgendwie was anderes machen kann, sondern eine Gehirnwäsche, sondern das ist bei mir draufgeschrieben. Das ist wie tätowiert, würde ich fast sagen. Ja, was habe ich noch? Hier steht zum Beispiel so was Krasses wie denn der Buchstabe tötet, Gottes Geist aber schenkt Leben. Und was mich halt sehr bewegt hat, waren dann die nächsten Verse. Schon das Gesetz, das in Stein gehauen war und den Tod brachte, ließ etwas von Gottes Herrlichkeit erkennen. Also es war so, am Berg Sinai, dort hat ja Mose die 10 Gebote empfangen. Dort hat Gott einen Bund gemacht. So und so soll es laufen. Hier haben wir die Steintafeln, dort steht alles drauf und jetzt geht's ab. Und das war, wo Gott gesagt hat, das bringt euch Erleben. Das ist das, was eine Verbindung, was eine Beziehung mit mir möglich macht, wenn ihr euch an die Gesetze haltet. Na? Und dann steht hier sowas wie, der Buchstabe tötet, Gottes Geist aber schenkt Leben. Das Gesetz hat uns einfach nur vor Augen geführt, was falsch läuft. In dem zum Beispiel drin steht, du sollst nicht lügen, hat uns vor Augen geführt, wo wir überall lügen. Wenn wir das Gesetz dieses Gebot vor Augen haben, dann wissen wir, okay, jetzt ging es wieder schief, dort ging es wieder schief. Und es zeigt uns eigentlich nur unsere Verfehlungen auf. Und trotzdem spricht hier die Bibel davon, dieses Gesetz ließ etwas von Gottes Herrlichkeit erkennen. Ich denke einfach deshalb, weil es grundsätzlich schon mal hat Gott gesagt, mit diesem Gesetz ist mit mir eine Beziehung möglich. Und wenn ihr das Gesetz anwendet, dann kommt Gottes Herrlichkeit, weil der Mensch an sich ist ein Egoist. Und der Mensch an sich fährt sein Leben an den Baum. Wenn aber Gottes sage ich mal, Normen, Werte umgesetzt werden, dann ist das was Gutes, dann ist das was Lebendiges. Dann ist das etwas von dem, wie Gottes Wesen ist. Gott lügt eben nicht. Und dann ist es was von seiner Herrlichkeit. Ich musste auch daran denken, wo immer das Volk Israel ist immer wieder abgehauen. Immer wieder war ein König da, da hat Gott mit Füßen getreten, da hat sonst was für Dinger gucken lassen. Das Volk ging an den Baum und dann gab es Könige, die sind auf die Knie gegangen und haben gesagt, wir wollen wieder den Herrn hinterher rennen. Und dann ging es wieder gut mit dem Volk. Weil dann hat das Volk wieder nach dem Willen von Gott gehandelt und gelebt. Und es hat was Gutes gebracht. Und das ist die Herrlichkeit. Das war immer mit etwas Gutem verbunden. Ich habe das zwar noch nicht ganz gecheckt, was das so damit zu tun hat, warum Mose plötzlich so ein leuchtendes Gesicht hatte, dass er sich zuhängen musste. Na, ja, von der Gegenwart Gottes, klar, klar. Aber hier steht ja, noch neben Gott Mose das Gesetz gegeben hatte, lag nicht ein Glanz auf Moses Gesicht so stark, dass die Israeliten es nicht ertragen konnten. Der Glanz verging irgendwann wieder. Ich weiß nicht, wenn man das im Ganzen betrachtet, das Alte Testament, die haben so viel, hat Gott probiert mit dem Volk. Da hat immer wieder Gnade gegeben. Er hat immer wieder Neustart gemacht. Er hat immer wieder gesagt, Leute, so kann es nicht mehr weitergehen. Wir müssen einen Strich ziehen. Na, ich wohne Nehemia, die Jerusalem aufgebaut haben, haben sie dann die Tora gefunden oder was auch immer, das Gesetzbuch, was drinnen steht. Und dann ist ihnen mal wieder vor Augen geführt worden, was sie für eine Scheiße gebaut haben. Und dann haben sie sich alle zu Gott bekehrt, umgekehrt, haben gesagt, es kann nicht mehr so weitergehen. Na? Und das war dann immer wieder der Glanz, der aufgeleuchtet ist. Immer wieder das, wo das Gute wieder in das Herz der Leute hineinkommt. Aber der krasse Unterschied zu dem, was wir jetzt im Neuen Testament haben, ist, wir haben den Motor. Der Motor, der bei uns eingeschaltet wird, der Motor Heiliger Geist, der die Herrlichkeit einfach weiterführt, der uns wirklich antreibt in dem Leben mit Gott voranzugehen. Na? Wir sind Menschen, wir fehlen, also wir sind fehlbar, es geht immer wieder an den Baum, selbstverständlich. So naiv brauchen wir nicht zu sein. Aber es wird irgendwann über uns dann heißen, es ist jemand noch mal im Herzen, weil Gott unser Herz sieht, weil er sein Gesetz in unser Herz geschrieben hat, durch das, was mit Jesus passiert ist. Und jetzt ist es die neue Herrlichkeit, das, was im neuen Bund ist. Und das steht eben hier im Vers 8, wie viel herrlicher muss es dann sein, die rettende Botschaft von Christus zu verkünden, denn die führt die Menschen durch Gottes Geist zum Leben. Und das ist halt der krasse Unterschied. Ne? Das Gesetz war gut, ohne Frage. Ne? Es war gut. Und es hat die Beziehung zu Gott möglich gemacht. Aber es hat uns in erster Linie offenbart, dass wir Sünder sind, es hat unsere Sünde offenbart. Das hat, und dem zur Folge natürlich, ne, niemand kann das Gesetz halten, und wenn du das Gesetz nicht halten kannst, dann hast du eine Strafe verdient. Ne? Und deswegen mussten sie auch opfern, damit die Strafe immer wieder gesühnt wird und dass es weitergehen kann. Also es hat immer was mit Tod zu tun. Klar, deswegen musste Jesus auch sterben. Und trotzdem war das, was gut ist. Trotzdem das war, was die Leute vorher herangebracht haben. Trotzdem steht hier, es war eine Herrlichkeit. Und jetzt, im neuen Bund, geht es darum, dass uns Leben geschenkt wird. Also das komplette Gegenteil. Ist wirklich das komplette Gegenteil. Und was bedeutet das? Also ich habe mich heute auch gefragt, also wo ich das hier, ich weiß, in anderen Übersetzungen steht der Vers anders, ne? In der Hoffnung für alle steht eben, wie viel herrlicher muss es dann sein, die rettende Botschaft von Christus zu verkünden. Ich meine, wenn ich jetzt jemand wäre, der an Gott glaubt und weiß hier mit die 10 Gebote, so wie es ja also landläufig ist, ja scheiße, du schränkst stutterl deine Freiheit ein, du musst ständig darauf achten, dass du nicht irgendwas verkehrt machst und dass du dann sorgst, ja das zu verkünden, da habe ich nicht so viel Bock drauf, weil das zeigt, führt einfach den Leuten nur vor Augen, dass sie ständig Mist machen. Das ist, ja, da halte ich mich zurück. Ich frage mich nur, warum ich mich selber zurückhalte, wenn ich doch an jemanden glaube, der mir Leben geschenkt hat. Der mir eben gesagt hat, Mich, du machst Fehler, aber in erster Linie hast du Gnade von mir bekommen. In erster Linie hast du Freiheit von mir bekommen. In erster Linie hast du Leben von mir bekommen. Weil das ist das, was ich am Kreuz als Jesus Christus für dich getan habe. Und da frage ich mich, warum fällt mir das denn so schwer, das zu verkünden? Wenn ich doch eine Botschaft des Lebens habe. Und wenn man das mit einem Gericht vergleicht, dann ist es so, dass das Alte Testament sagt, so, das Urteil ist tot. Und wenn man vor dem Gericht steht bei Jesus jetzt, dann heißt das Urteil Leben. Freispruch, Gnade, Freiheit. Also das komplette Gegenteil. Und trotzdem war das Herrlichkeit. Trotzdem war das, was im Alten Testament, es war ein Stück Gottes Herrlichkeit. Also wie viel größer muss das Neue sein? Wie viel größer ist das, was wir jetzt haben? Und dann kommt das Nächste im Vers 10. Die Herrlichkeit des Gesetzes verblasst vor der Herrlichkeit der Botschaft von Jesus Christus. Ich habe gestern in der Jugendstunde mit den Leuten über Hebräer 8 oder sowas geredet. Da ging es um den alten und neuen Bund, dass der neue Bund viel besser ist als der alte Bund. Und da haben wir einen von den Jugendlichen hingestellt, haben den mit Abdeckklebeband zugeklebt. So, also immer so, wo man draufschreiben konnte. Wir hatten keine Flipchart zur Hand. Und da haben wir dann auf dem Rücken geschrieben, alt, ne, auf der Hinterkopf. Und alles, was alter Bund ist, haben wir draufgeschrieben, was uns dazu eingefallen ist, was typisch ist. Vorne haben wir draufgeschrieben, neu. Und haben dann die Zettel voll gemacht. Und hinten drauf stand, hat jemand gesagt, Gebote. Und vorne drauf hat die eine Frau gesagt, Doppelgebot der Liebe. Und ich dachte, es ist so, also das hat mich irgendwie fasziniert. Von diesen 10 Geboten plus diesen vielen Gesetzeslernen, die im Alten Testament sind, diese vielen Hunderten, ist ein Gebot übrig geblieben. Ein einziges. Na, du sollst Gott und deinen Nächsten lieben wie dich selbst, ganze Seele, ganzen Verstand, mit all deinem Sein. Das ist übrig geblieben. Und ist das, was wir jetzt haben. Und das ist die Herrlichkeit. Weil wenn ich Gott liebe jetzt, dann steht nimmer, wird mir nicht vor Augen geführt in erster Linie, dass ich Sünder bin, sondern dass ich ein Kind Gottes bin, dass ich frei bin, dass ich Gnade bekommen habe. Das ist das, was ich als Christ erfahren habe. Dann im ganz weit hinter, Vers 16, 17 steht bei mir, wenn sich Israel dem Herrn zuwendet, wird das Tuch weggenommen. Mit dem Herrn ist Gottes Geist gemeint und wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Vers 17. Sobald es sich aber zum Herrn bekehrt, wird die Decke weggenommen, denn der Herr ist der Geist, wo aber der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Und hier ist wieder von Israel die Rede, ne? Wir sind keine Israeliten, aber wir sind die, zu denen das Wort Gottes genauso gebracht wurde und für die das genauso gilt, dass wenn wir uns zu Gott zuwenden, dass wir dort wie ein Tuch weggenommen kriegen, dass wir dort freien Zugang kriegen, dass wir dort einen Blick drauf kriegen, wer Gott ist und dass wir Gott erkennen werden. Und ich finde es gut, dass im Vers 17 steht, denn der Herr ist Geist, wo aber der Geist des Herrn ist, da ist die Freiheit. Bei mir in der Hoffnung für alle steht, mit dem Herrn ist Gottes Geist gemeint. Und das hat mich bewegt. Es hat mich bewegt, weil wie kriege ich denn die Decke weg? Na, wie kriege ich denn da Zugang? Wie werde ich aus dem, der irgendwie versucht, eine Routine erstmal zu starten, um irgendwo drinnen zu bleiben, der versucht, sein Bestes zu tun, am Herrn dran zu bleiben, wie werde ich denn zu jemandem, der versteht, dass ich in erster Linie erstmal Kind bin? Und wenn Kind über mir steht, dann bedeutet das erstmal keinen Aktivismus, sondern erstmal, du bist Kind. Punkt. Und alles Weitere, was bedeutet denn das? Ne? Dass ich, und dann irgendwie was zu haben, das mich erkennen lässt, wie es weitergeht. Dass ich anfange, Leben in mir reinzukriegen, dass ich anfange, Durst zu kriegen, noch einen Herrn, Hunger zu kriegen und dass es vorangeht. Und da finde ich halt krass, dass hier steht, denn der Herr ist Geist, wo aber der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Gott ist eine Dreieinigkeit. Gott der Vater, Gott der Sohn und Gott der Heilige Geist. Das heißt, wenn du zu einem von den Dreien betest, erwischst du immer einen richtigen. Na? Und ich brauche nie Angst zu haben, wenn ich zu Gott bete, dass mir Jesus unter die Füße fällt und ich Jesus vergesse. Oder wenn ich zu Jesus bete, dass ich Gott den Vater außen vor lasse irgendwie. Oder wenn ich zum Heiligen Geist bete, dass ich dann Gott beiseite lasse oder Jesus. All das wird nicht passieren. Und dann steht explizit über den Heiligen Geist drin, dass er nur das uns sagen wird, was er von Gott, vom Vater hört. Und nichts anderes werden von ihm gesagt bekommen. Wir werden also von Gott, dem Heiligen Geist, nie zu hören bekommen, ich bin der, der dir Leben bringt. Sondern Jesus ist der, der Leben bringt und Gott ist dein Vater. Das wird er mir sagen. Ich kann nie in die falsche Richtung gehen, wenn ich ihn anbete. Und um die Decke wegzukriegen, brauche ich einen Heiligen Geist. Der Herr führt uns, dass wir irgendwann, führt uns vor die Entscheidung, mit ihm zu gehen oder es sein zu lassen. Und wenn ich mich für ihn entschieden habe, und lebe weiter ohne den Heiligen Geist, lebe weiter ohne ihn zu fragen und zu bitten, dass der Heilige Geist in mir Wohnung nimmt, damit durch den Heiligen Geist, das ist ja das Nächste, ne? Es steht da drin, dass wir ein Tempel des Heiligen Geistes sind, in mir drin. Und wenn Gott sagt, dass bei uns und in unserem Herzen sein Gesetz reingeschrieben ist, dann ist es nur mit dem Heiligen Geist möglich, weil da ja in uns drin eine Wohnung nimmt. Also brauchen wir den. Also wenn wir den dann darum bitten, dass er kommt, dann wird uns das Tuch weggenommen, dass wir langsam erkennen, wer der Herr ist. Es wird uns Kraft gegeben, damit wir dem Herrn nachfolgen können. Na? Es wird uns Kraft gegeben, aber Situationen auszuhalten. Thema, dass der Heilige Geist ein Tröster ist. Es wird uns aber auch gezeigt, was es bedeutet, einfach Kind zu sein. Da wir Deutsche ja so geprägt sind, dass wir Sachen umsetzen wollen. Na? Also wenn wir sprechen bei uns auf Arbeit nicht nur von Reflexion, also das heißt, reflektieren mein Verhalten, meine Situation, mein Förderangebot, bla bla bla, dieses Projekt, sondern wir sprechen von evaluieren. Das bedeutet, wir setzen uns zusammen, reflektieren, was passiert ist, mit Schlüssen daraus, wie es weitergehen soll. Der Sinn dahinter ist, dass es immer erfolgsorientiert ist und dass es immer vorangeht. Das ist ja grundsätzlich nicht verkehrt. Aber bei Gott geht es oft darum, erst einmal nur mal zu kapieren, dass ich sein Kind bin. Ohne irgendwas zu machen und irgendeinen Plan zu erfüllen, wie es weitergeht. Ja? Sondern es geht immer wieder, ich bin dein Papa, du bist mein Kind. Und so geht es rauf und runter, so lange, bis wir es wahrscheinlich gelernt haben. Ich bin immer noch am Lernen. Na? Ich habe eine schöne Situation erlebt, so, da war ich ein Vierteljahr dabei, wo ich hier das hier alles erlebt habe. Und ich wurde getröstet und getröstet und getröstet. Ich habe erwartet, dass Jesus irgendwie sagt, was ich jetzt zu machen oder zu lassen habe. Na, hat er mir nichts gesagt. Da hat mir einfach seine Gegenwart geschenkt, hat mich im Arm gehalten. So beschreibe ich das oft, wenn ich jemanden fragt, wie ich denn so den Heiligen Geist erlebt habe. Ich wollte, er hat nicht eine Verurteilung gesprochen und hat gesagt, so Mich, jetzt machen wir einen Fünf-Punkte-Plan, wo es lang geht. Na? Sondern hat mich erstmal im Arm gehalten, ich durfte seine Herrlichkeit sehen, ich durfte sehen, wie er ist, ich durfte sehen, dass er eben, sagen wir mal ins Bild gesprochen, weiße Kleider hat und saubere Kleider hat. Dann durfte ich sehen, dass ich dreckig bin. Ich habe mich gewundert, warum er mich dennoch in der Arme hält. Und habe gewartet, dass er jetzt sagt, Mich, wir gehen jetzt mal baden. Na gut, das hat er auch gesagt. Also Thema Taufe, da war ich noch ein bisschen stur. Aber grundsätzlich hat er gesagt, hat er ihm nicht gesagt, wir müssen jetzt dieses abwaschen und jenes abwaschen, sondern erst einmal in seinem Arm zu sein. Erst einmal zu lernen, was das bedeutet, das erst einmal auszuhalten. Erst einmal zu merken, dass ich Sohn bin. So, und dann nachdem das Vierteljahr rum war, ich weiß noch, das war cool, saß im Lesnitz rum und habe ich gedacht, so, und jetzt machen wir das und jetzt machen wir dieses und jenes. Und daher hat man ja gewisse Sachen gezeigt, dass gewisse Sachen losgingen, dass gewisse Sachen sich verändert haben. Ne? Also das Leben hat begonnen und ich habe gesagt, so, jetzt rocken wir den Laden. Jetzt weiß ich ja, wie es läuft. Und da kommt der Benny mal zu mir, hat einen Arm um mich gelegt und hat nur gesagt, Mich, warte einfach mal. Warte einfach mal. Na, und manchmal denke ich wieder dran, ob ich nicht noch warten sollte. Na? Also das ist gar nicht so dumm. Weil in dem Warten, wenn ich Beziehung mit dem Herrn habe, dann entsteht was draus. Dann sehe ich, wer er ist. Wenn ich den Heiligen Geist bitte, mir eine Begegnung zu schenken mit dem Herrn, mir zu zeigen, wer der Herr ist, dann lerne ich was über mich selber, dann lerne ich, wer ich bin, was ich für eine Identität habe und wer Gott ist. Und dann passiert was draus. Und am Ende merke ich es gar nicht selber. Ne? Am Ende sieht man mein Herz. So wie dann Gott über David gesagt hat, das war ein Mann nach meinem Herzen, obwohl er Ehebruch begangen hat und jemanden umbringen lassen hat. Aber Gott hat das Herz gesehen. Der hat dennoch Scheiße gebaut. Er war aber, sein Herz war anders. Und er hat ja Abuße getan für das, was er getan hat. Ne? Aber das war eben auch seine Herzenshaltung. Er hat gewusst, wer Gott ist und er hatte gewusst, wer er ist. Und dass Gott der absolute König ist und dass er sich demütigen muss vor ihm. Und wenn ich diesen Heiligen Geist anbete, dann kann ich sicher sein, dass mir Gutes widerfährt. Weil hier steht, wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Also immer dort, wo der Heilige Geist ist, da ist Freiheit. Ob das hier in der Gemeinde ist, oder bei mir unter der Dusche, na, oder auf der Wohnstube, so auf dem Sofa in der Wohnstube, oder in der Schlafwache auf Arbeit. Dort, wo der schön gesungen, ne? Und dort, wo der Geist Gottes ist, dort ist Freiheit. Also dort ist was Gutes, dort ist Leben, wie es hier eben auch drin steht. Erleben. Dort ist Gnade, dort ist Barmherzigkeit, dort ist all das, was Jesus am Kreuz für uns gemacht hat. Ja. Ich will mit dem, was ich hier sage, nicht vielleicht auch nicht, ich will nicht gegen Leute reden, die sagen, Also wir betonen mehr ein Vorder oder wir betonen mehr Jesus Christus. Es gibt so, so war das jedenfalls in den, also ich war in der lutherischen Kirche und der landeskirchlichen Gemeinschaft, dort hat man schon gemerkt, dass so sehr in der Kirche sehr Gott, der Allmächtige, die Majestät betont wurde. Und in der Gemeinschaft habe ich viel Jesus über Jesus gelernt, dass es mein Freund ist, mein Helfer. Na, also man hat schon so diese Betonung gelernt. Und für manche Leute, wie sie geprägt wurden, ist es manchmal schwierig, dann zu akzeptieren, wie dann Leute, für mich war es ja genauso, ne? Also wo ich das erste Mal im Lobpreis bei meiner Frau in der Gemeinde saß ich mit verschränkten Armen und dachte, Herr, lass es vorbeigehen. Na? Weil ich dieses Heilige Geist betont, das ging mir einfach nur auf den Trichter. Und ich habe jetzt ein angenehmes Wort gesucht. Und ich will jetzt nicht sagen, ja, hier so wieder gegenreden, nur ich will euch mit dem, was ich sage, Mut machen, energischen Heiligen Geist zu suchen. Also das, was sich wirklich bei mir eingebrannt ist, er wird nur das erzählen, was er vom Vater hört und nichts anderes. Also kann ich nichts falsch machen, wenn ich einen Heiligen Geist suche. Ich kann's nicht. Und wenn ich wissen will, was Gott, der Vater, über mich gedacht hat, wenn er schon sagt, du bist mein Kind, ich bin dein Vater, du darfst Papa zu mir sagen, na, dann muss ich doch einen Heiligen Geist fragen, was bedeutet denn das? Und wenn ich wissen will, was das Jesus gekostet hat am Kreuz, was das ihn gekostet hat, meine Befreiung, dann muss ich den Heiligen Geist fragen. Na? Dass der mir das zeigt, was das Geheimnis ist. Und dann ist es gut, dann geht's vorwärts. Jo, das ist das, was ich jetzt auf dem Herzen hatte. Herr Jesus, ich danke dir einfach. Ich danke dir einfach, dass Freiheit bei dir ist. Herr, und ich danke dir auch sehr, dass du mir rausgeholfen hast aus meinem verkorksten Denken. Herr, und dass du mir begegnet bist. Herr, und ich finde es so krass, dass wir als Heiden, als Nicht-Israeliten dich erleben dürfen. Herr, wie genial muss das dann erst sein, wenn dich ein Israelit erlebt, Herr? Einer von deinem Volk. Ich bitte dich da einfach, dass du dein Volk doch segnest. Und ich danke dir, dass du es liebst und dass du deinem Volk Gutes tust. Ich danke dir aber, dass du uns Gnade gewährt hast, Herr. Und ich danke dir, Herr, dass du einen Heiligen Geist geschenkt hast, Herr. Ich danke dir so sehr dafür, Herr. Danke, dass wir nur mal in unserer eigenen Suppe schwimmen müssen, Herr. Und irgendwelchen toten Sachen hinterherrennen müssen. Und nur gehetzt sind von Pflichterfüllung oder sonst was, Herr. Sondern dass wir in dir ruhen dürfen, Herr. Dass deine Ruhe gekommen ist durch den Heiligen Geist, Herr. Herr, und dass du uns dann den Hunger geschenkt hast und schenkst, Herr, wenn wir dir begegnen. Herr, und dass sich dann was entwickelt. Ich preise dich dafür, Herr. Und so wie es Samenkorn wirklich in der Erde drinnen liegt und eine Zeit lang drinnen liegt, über Jesus ist es geschrieben, ne? Das Samenkorn muss erst sterben, ne? Das ist davon von seinem Tod am Kreuz geschrieben, damit Leben kommen kann. Aber so ist es auch bei uns. Also das Bild hatte ich jetzt, dass wir wie ein Samenkorn in der Erde liegen und dass wir eine Zeit lang dort gewässert werden und dass wir dann anfangen zu keimen und dann geht's los mit dem Wachstum. Als Samenkorn oben auf der Erde rumhuppen, da wirst du entweder von der Sonne verbrannt, vom Vogel aufgefressen oder vom Wasser weggespült. Na, aber im Herrn seiner Hand bist du geschützt. Ja. Die Lisa, wenn ich das sagen darf, die hat einmal 3 wunderschöne Bilder mal dazu gemalt. Da könnt ihr sie mal fragen, die das wirklich ja ausdrücken, was das bedeutet, dem Herrn einfach geborgen zu sein. Ja, danke, Herr.